DFM Werkstattcast.
In dieser Episode erläutern wir euch den Weg vom Eingangsverfahren über den Berufsbildungsbereich bis zum Arbeitsbereich. So, erstmal Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Einen schönen guten Morgen, Sie beide, dass Sie Zeit genommen haben. Wir machen ein Interview mit dem Herrn Hart und der Frau Germoni. Und der Hintergrund ist der, dass wir vom Podcast-Team halt eben uns Gedanken gemacht haben, wie geht ein neuer Klient damit um, hier fertig klarzukommen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir einen Podcast drüber machen und dass es quasi der Klient sich anhören kann und schon mal so ein bisschen Einblick bekommt, wie es hier in der Reha-Werkstatt abgeht, was ihn erwartet und so. Das war unser Hintergedanke dabei.
Alle, die neu in der EFIM Reha-Werkstatt ankommen, erwartet ein dreigliedriges System, das sie auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten soll.
Für uns Klienten ist die erste Station, das ist das Eingangsverfahren. Können Sie dieses Eingangsverfahren für neue Kolleginnen erläutern?
Ja, klar, das mache ich gerne. Es ist so, wie Sie schon gesagt haben, wenn ein Mitarbeiter neu anfängt, dann durchläuft er als allererstes das Eingangsverfahren. Ist auch eine Abkürzung e.V., sieht man hier auch oft, dahinter verbirgt sich das Eingangsverfahren. Dieses Eingangsverfahren geht in der Regel 3 Monate, beziehungsweise bis zu 3 Monate. Und in dieser Zeit soll sich der Mitarbeiter erstmal erproben, ein bisschen reinschnuppern, gucken, ist das was für ihn, kann er sich das vorstellen.
Schafft ihr es, früh morgens aus dem Bett zu kommen und pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen? Wie viele Stunden haltet ihr durch? Kommt ihr mit dem Kollegium hier klar? All solche Fragen werden in diesem Zeitraum beantwortet und zudem nehmt ihr noch an Kursen teil, die euch über eure Rechte und Pflichten aufklären und wichtige Anlaufstellen vorstellen, zum Beispiel den Werkstattrat oder die Frauenbeauftragte, aber auch erläutern, was ihr hier überhaupt für Möglichkeiten habt, euch dem ersten Arbeitsmarkt wieder anzunähern, zum Beispiel in Form von Praktika.
Welche Aufgaben haben Sie als Fachkraft?
Die FAPs machen sich erstmal einen Eindruck, ist die Werkstatt überhaupt geeignet als Einrichtung, als Maßnahme. Genau, das ist so erstmal in diesen 3 Monaten passiert das.
Zur Erklärung, FAP ist die Abkürzung für Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung und sie übernehmen bei uns die Rolle des Gruppenleiters.
Wir führen den Mitarbeiter erstmal an die Arbeit heran. Wir gucken gemeinsam, ist das was für den Mitarbeiter, fühlt er sich wohl oder geht er offen an die Sache heran oder zögert er noch, was braucht er, dass es vielleicht alles ein bisschen offener passiert. Ja, genau, das sind so die Aufgaben.
Das heißt, was wird dann von uns erwartet, also von uns Klienten?
Also Erwartungen, große gibt es erstmal nicht. Das ist eigentlich eine ganz offene Geschichte. Natürlich ist es schön, wenn der Mitarbeiter sich darauf einlässt und auch Spaß dran hat und Lust drauf hat. Aber generell ist es wirklich eine Orientierungsphase, dass man schaut, ist alles so, wie es sein sollte.
Ja, ja, und dann ist jetzt die Frage, was kommt dann auf mich zu in dieser Phase?
Also was auf Sie jetzt generell zukommt, ist immer, wir haben so spezielle Kurse hier in der Werkstatt, das sind 3 Stück. Die werden von der Kursfabrik gemacht, wird auch digital gemacht. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss erstmal diese Kurse durchlaufen. Also das muss, was man machen muss. Ansonsten ist, wie gesagt, erstmal alles frei und Orientierung.
Danke, super.
Genau, Herr Rath, Sie sind ja für den Sozialdienst zuständig und ja. Was für Aufgaben haben Sie im Rahmen des Eingangsverfahrens eigentlich?
Naja, ich würde sagen, der Sozialdienst ist in erster Linie der allererste Ansprechpartner, wo die neuen Interessenten und später dann auch die Klienten überhaupt in der Werkstatt anlaufen. Das heißt, wir betreuen eigentlich den gesamten Prozess von dem ersten Kennenlernen. Die meistens melden sich neue Interessenten telefonisch bei uns und dann vereinbart man erstmal ein Infogespräch, um zu schauen, hey, was ist überhaupt die Vorstellung, um offene Fragen zu klären, sich die Werkstatt ein erstes Mal anzuschauen und dann im besten Fall auch ein Praktikum zu vereinbaren, um einfach mal reinzufühlen, hey, wie ist es eigentlich hier in der Werkstatt zu arbeiten. Und an das Praktikum würde dann im besten Falle der Aufnahmeprozess folgen, dass man dann einen Kostenträger gemeinsam sucht, da arbeitet der Sozialdienst unterstützend, um offene Fragen zu klären und zu schauen, hey, wie kann ich eigentlich in der Werkstatt arbeiten und was muss noch passieren, damit ich hier anfangen kann. Und in diesem gesamten Prozess ist der Sozialdienst eng mit dabei, beantwortet gerne Fragen und ist einfach immer der erste Ansprechpartner hier in der Werkstatt. Und sobald uns dann vom Kostenträger, das ist meistens so die Agentur für Arbeit oder die Deutsche Rentenversicherung, eine Kostenzusage vorliegt, das heißt, die sagen, ja, hey, der Mitarbeiter, das passt, der kann gerne in der Werkstatt anfangen, dann meldet sich der Sozialdienst bei demjenigen, derjenigen und vereinbart relativ kurzfristig eine Aufnahme. Und dann kommt derjenige ins Eingangsverfahren, wie die Frau Germany eben schon erläutert hat. Und auch dort in dem gesamten Prozess begleiten wir, betreuen wir, kümmern uns um Anliegen, auch um behördliche Anliegen, um Anträge, die zu stellen sind und sowas. Und begleiten einfach so ein bisschen.
Mhm, sehr gut. Und haben eigentlich meine Zeugnisse oder meine Vorkenntnisse irgendwie, sind die relevant hier und was wird da draus? Weil wenn ich jetzt irgendwie studiert habe und, ja gut, da bin ich jetzt in der Werkstatt und ja, ich habe aber studiert und mache jetzt vielleicht nur Scanarbeiten oder wie geht das dann weiter mit meinen Kompetenzen?
Mhm. Also es ist nicht so, dass wir für irgendwas, also auf irgendeine Art und Weise hier Grundvoraussetzungen haben, um zu sagen, das muss man mitbringen, um überhaupt hier arbeiten zu können. Das bedeutet auch, jemand, der nicht studiert hat oder so, der kann grundsätzlich auf jeden Fall in der Werkstatt anfangen. Dafür wird es nicht benötigt. Es ist grundsätzlich gut, alles Relevante über eine Person da zu haben, auch in der Akte zu haben, um einfach zu wissen, hey, mit wem hat man es hier zu tun. Aber das dient mehr der Vollständigkeit halber. Was aber eine wichtige und spannende Frage ist, ist mit jedem neuen Mitarbeiter zu klären, hey, weshalb ist er eigentlich hier und was für Ziele werden verfolgt. Das ist für uns als Sozialdienste wie auch für die zuständigen Gruppenleiter eine ganz wichtige Frage, weil erfahrungsgemäß Mitarbeiter hier ganz verschiedene Ziele verfolgen und ganz verschiedene Wege gehen möchten. Es gibt beispielsweise Menschen, die kaum hier in der Reha-Werkstatt sind und sagen, hey, ich würde das hier gerne als Sprungbrett nutzen und aktuell ist das der richtige Schritt, aber ich weiß, ich bringe ganz viel mit, vielleicht habe ich sogar studiert, ich habe ganz viele Unterlagen, ich habe doch schon ganz viel gemacht in meinem Leben und ich möchte darauf aufbauen. Und ich möchte eigentlich mehr mit der Werkstatt zusammenschauen, dass ich so schnell wie möglich irgendwie auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen kann.
Ja, was sind aus meinen Kompetenzen dann, wenn ich jetzt zum Beispiel studiert habe? Nicht, dass ich dann irgendwie hier unterfordert werde, so meinte ich das eigentlich.
Na, da ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung an alle Beteiligten, an die Mitarbeiter und genauso auch ans Personal, dass wir einfach ganz offen miteinander kommunizieren, um zu schauen, hey, auch da, was ist überhaupt der Plan? Und fühle ich mich unterfordert, fühle ich mich überfordert, wie fühlt es sich an, hier zu arbeiten? Wenn man über diese Themen offen spricht, glaube ich, dann passiert das selten. Wir sind sowieso angehalten, mit jeder Person jeden Tag aufs Neue ganz individuell zu arbeiten und genauso ganz individuell zu gucken, was der richtige Weg ist.
Habt ihr diese ersten 3 Monate erfolgreich hinter euch gebracht, erwartet euch die 2. Stufe, der sogenannte Berufsbildungsbereich.
Und wenn ich jetzt im Berufsbildungsbereich bin, wie geht es dann weiter mit dem Sozialdienst und dem Klienten?
Wir sind immer im Hintergrund so ein bisschen koordiniert und begleitend tätig. Das heißt, über den gesamten Maßnahmenverlauf sind immer mal wieder irgendwelche Anträge zu stellen, irgendwelche Dinge zu regeln, zu organisieren. Da kümmern wir uns in der Regel immer stellvertretend für den Mitarbeiter oder auch gemeinsam mit dem Mitarbeiter drum. Wir sind grundsätzlich Ansprechpartner, wenn irgendwas sein sollte, wenn es mit der Arbeit nicht so läuft, wenn es einem nicht so gut geht oder irgendwas zu viel oder zu wenig ist. Auch da ist ganz offen, ganz wichtig, dass wir offen im Gespräch sind, um einfach auch, wenn mal was sein sollte, kurzfristig gegensteuern zu können und immer so ein bisschen die Maßnahme in die Richtung zu lenken, in die sie eigentlich geplant war.
Wie schließt sich der Berufsbildungsbereich am Eingangsverfahren an?
Ja, das ist eigentlich ein fließender Übergang. Also in erster Linie sind das vor allen Dingen erstmal zwei Begrifflichkeiten, wo aber für den Mitarbeitenden eigentlich sich an der konkreten Arbeit gar nicht so viel ändert. Was bedeutet, da gibt es keinen harten Wechsel oder so. Im Endeffekt, die Arbeit in der Werkstatt läuft erstmal so weiter, wie sie ist. Man spricht vielleicht nochmal drüber, dass jetzt der Berufsbildungsbereich anfängt und ob da irgendwelche Ziele anders gesetzt werden sollen oder so. Aber in aller Regel, wenn das Eingangsverfahren gut lief, kommt der Berufsbildungsbereich ganz fließend eigentlich.
Und wie verläuft der Berufsbildungsbereich?
Der Berufsbildungsbereich ist ein Bereich, der nochmal untergliedert ist in Grundkurs und Aufbaukurs. Das sind jeweils 12 Monate, also geht der Berufsbildungsbereich insgesamt 2 Jahre lang. Und das ist ein Bereich, der sich an das Eingangsverfahren, wie gesagt, fließend angliedert und auch nochmal gesondert dafür da ist, zu schauen, in welche Richtung die Maßnahme laufen soll, welche Ziele verfolgt werden, welche Stärken mitgebracht werden und wie man gemeinsam daran arbeiten kann, dorthin zu kommen eigentlich.
Zusammen mit einem Bildungsbegleiter, der euch an die Seite gestellt wird, legt ihr fest, in welchen Bereichen ihr besonders gefördert werden möchtet. Seid ihr noch unsicher, dürft ihr euch auch verschiedene Abteilungen innerhalb der Werkstatt anschauen. Außerdem werden euch viele Kurse und Workshops angeboten, die während der Arbeitszeit stattfinden und immer Vorrang vor euren Arbeitsaufträgen haben. Stichwort Recht auf Bildung. Darüber haben wir in unserer ersten Podcast-Folge ausführlich berichtet. In regelmäßigen Abständen werdet ihr dann mit dem Bildungsbegleiter einen längeren Bericht über eure Wünsche, Pläne und Fortschritte erstellen, der zum einen euch einen Überblick über eure eigene Entwicklung gibt, zum anderen aber auch verschiedenen Stellen, zum Beispiel eurem Kostenträger oder der Arbeitsagentur, zur Beurteilung der Weiterführung eurer Maßnahme vorgelegt wird.
Wird bei den Klienten eigentlich auch bis an die Grenze gegangen, um festzustellen, wie leistungsfähig der Klient ist?
Nee, das macht für uns ja überhaupt gar keinen Sinn in dem Sinne, weil wir hier ja ein geschützter Rahmen sind. Wenn ein Klient das möchte, wenn seine Zielsetzung ist, hey, ich möchte mich austesten, ich möchte gucken, wie belastbar ich bin und was ich leisten kann, dann können wir das gerne zusammen anstellen und beispielsweise versuchen, auf dem ersten Arbeitsmarkt mal ein Praktikum zu vereinbaren auch mit anderen Methoden zu schauen, hey, wie belastbar ist die Person? Das können wir machen, aber das ist nichts, was von unserer Seite aus ausgeht. Also der Berufsbildungsbereich kann genauso ganz entspannt in der Werkstatt verlaufen, wenn jemand sagt, hey, ich sehe die Werkstatt mehr als Maßnahme, um einfach eine feste Tagesstruktur zu haben, ohne Angst und Druck empfinden zu müssen, dann wäre genau das ja eine falsche Maßnahme eigentlich. Und dann wäre es viel besser, und das machen wir in dem Fall dann auch, zu sagen, hey, dann arbeiten wir zusammen daran, dass wir einfach hier einen langfristigen, festen Alltag aufbauen können, eine feste Struktur, an die derjenige sich halten kann, ohne dass man da Angst haben muss, dass man irgendwie ganz viel leisten muss oder dass ganz viel auf einen zukommt, was man gar nicht möchte.
Ja, das ist in der Abteilung wirklich sehr individuell. Also wir gucken, dass wir wirklich personenzentriert arbeiten, also wirklich je nach Bedarf des einzelnen Mitarbeiters. Ja, da steht immer ganz, ganz oben der Wunsch und das Ziel des Mitarbeiters und danach richtet man eigentlich so den Arbeitstag und den Arbeitsalltag generell aus.
Nach diesen 2 Jahren tretet ihr dann in die finale Stufe ein, den Arbeitsbereich.
Was verändert sich, wenn ich in den Arbeitsbereich eintrete?
In den Arbeitsbereich einzutreten ist auch erstmal ein Übergang, der für den Mitarbeitenden relativ fließend passiert. Man muss ungefähr 4 bis 6 Monate, bevor das passiert, eine neue Teilhabeplanung aufsetzen und dann wird auch zusammen mit dem Sozialdienst ein Antrag gestellt auf Leistung der Eingliederungshilfe. Das sind so die Formalien. Ansonsten ändert sich ein bisschen was an den Rahmenbedingungen. Es ist in der Regel so, dass im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich für die Maßnahme ja die Agentur für Arbeit oder die Rentenversicherung der Kostenträger ist. Im Arbeitsbereich ist das in aller Regel der Landeswohlfahrtsverband.
Und dadurch ändert sich ein bisschen was. Die Arbeitsbedingungen werden ein bisschen flexibler. Der Mitarbeiter kann dann frei entscheiden, möchte er 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden arbeiten, soll es eher vormittags oder eher nachmittags stattfinden. Und auch an den finanziellen Rahmenbedingungen ändert sich was, weil wir ab dem Arbeitsbereich einen Werkstattlohn auszahlen. Mhm. Der setzt sich aus ein paar verschiedenen Positionen zusammen. Wir haben auch ein Steigerungs- und ein Zulagensystem. Das bedeutet, Mitarbeiter, die hier besondere Verantwortung übernehmen, die sich sehr zuverlässig zeigen oder einfach total flexibel einsetzbar sind, die haben auch die Möglichkeit, ihren Lohn ein Stück weit zu steigern. Genau, das bedeutet, finanziell ändert sich ein bisschen was. Es sind ein paar Formalien, die auf einen zukommen. Aber ansonsten ist dann der Arbeitsbereich einfach eine unbefristete Möglichkeit, hier in der Werkstatt zu arbeiten.
Euch stehen hier 3 Möglichkeiten offen. Mit Hilfe der Jobfabrik könnt ihr euch nun auf den ersten Arbeitsmarkt wagen, entweder in Form von Praktika oder Außenarbeitsstellen. Aber ihr seid immer noch über die Werkstatt beschäftigt und habt so ein sicheres Netz im Rücken. Stellt ihr fest, dass der Wind da draußen doch noch zu stark für euch bläst, könnt ihr jederzeit wieder in die Werkstatt zurückkehren. Die 3. Möglichkeit ist jene, die am meisten Mut verlangt. Ihr kappt die Seile und verlasst die Werkstatt endgültig, weil die Ausbildung und Hilfe in der Werkstatt euch über die Jahre wieder so weit gefestigt haben, dass ihr allein zurechtkommt.
Wunderbar. Das waren eigentlich unsere Fragen jetzt und wir bedanken uns, dass Sie sich Zeit genommen haben nochmal und es war ein interessantes Gespräch.
Sehr gerne.
Die Infos, die wir für euch zusammengetragen haben, konnten euch hoffentlich weiterhelfen. Hat euch unsere 3. Folge des Werkstattcasts gefallen? Wenn ihr mal Lust habt, bei unserem Podcast mitzuwirken, vielleicht auch Ideen habt, meldet euch für das EWIM On Air Podcast Projekt an. Ihr seid herzlich willkommen.